NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Matthias Brandt die letzten 5 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Auf dem Weg nach Laredo sitzen Karl, Geronimo, Honza und Angelita in der Totenstadt fest. Karl ist pleite, aber nachdem Geronimo für ihn einen mit Edelsteinen besetzten Dolch verkauft hat, ist die Reisekasse wieder gefüllt. Aber der dicke, düstere und unangenehme Wirt ihrer Herberge möchte seine Gäste noch da behalten. Er hat ein Auge auf Angelita geworfen und provoziert Karl. Nun feiert die kleine Gesellschaft im leeren Gastraum des Wirtshauses ihren Abschied. Honza spielt Gitarre und singt Moritaten. Angelita weist den Wirt zurück und tanzt stattdessen mit Geronimo. Und Karl beobachtet glücklich den Gleichklang ihrer Bewegungen.
Vom Zusehen und von seinen Gedanken war Karl ganz beansprucht. Und wegen dieser Beanspruchung merkte er kaum, dass im Saal Unruhe entstand. Zum einen war die Schießerei zwischen den Bandoleros und der Stadtwache zu Ende gegangen und es strömten wieder Leute in die Stube. Zum anderen war in der Zwischenzeit Sidla Quetzal mit einem Tamburin gekommen und hatte sich neben Honza gestellt, die Augen pechschwarz ummalt, den Oberkörper vorgebeugt. So trat sie breitbeinig von einem Fuß auf den anderen und schlug ihre Trommel. Und während Honza auflebte, schien Sidla Quetzal mit ihrem Tamburin böse Geister abwehren zu wollen. Für Karl klang es anfangs wie Lärm, dann fand er es gar nicht so unangenehm, eigentlich ganz schön, wie sie mit kurzen, harten Schlägen gegen den Daumenballen und gegen das rechte Knie Trommel und Schellen zum Klingen brachte. Und überhaupt erfasste ihn ein Gefühl der Wärme und Heiterkeit, ein wenig nur, aber er konnte sich jetzt vorstellen, nochmals ein anderer zu werden. Ist das möglich? Ja. Doch zugleich machte diese Vorstellung ihm Angst, weil dann die Unnötigkeit seines jahrelangen Missmuts bewiesen wäre, gleichbedeutend mit der Einsicht in das Versäumnis des Lebens. Und wenn schon, das liegt ja sowieso alles hinter mir, sagte er zu sich und verspürte einen angenehmen Schwindel. Mit dem rechten Stiefel stampfte er den Takt. Honza sang ein anderes Lied, so eingängig, dass es Karl das Gefühl gab, er habe es in einem anderen Leben selbst komponiert und höre es nun verjüngt in neuem Glanz. Karl fiel ein, die Mägde in Juste hatten dieses Lied zur Arbeit gesungen, er kannte es gut. Leise sich wiegend sang er mit. In Form huschender Empfindungen dachte er an vergangene Dinge. Er fragte sich, ob Isabel ihn schon vergessen hatte. Nein. Nun merkte er, dass Geronimo ihm winkte und ihn aufforderte, mitzutanzen. Karl zögerte, weil gewisse Hemmungen zu überwinden waren. Aber er schlüpfte aus dem Mantel. Vielleicht lag die Ursache für seine Unbeholfenheit in dem schweren Kleidungsstück. Aber so ganz ließ die Gicht auf ihre Existenz nicht vergessen. Steif taumelte Karl zur Tanzfläche, wie ein eben aus dem Winterschlaf erwachter Bär. In der Mitte des Raumes stellte er sich hin, die Füße bewegten sich nicht mehr, aber in den Knien machte Karl wippende Bewegungen, und sein großer Körper begann zu schaukeln, sein Kopf zu nicken und dann zu kreisen. Geronimo war begeistert, dass der Kommandante sich so schön bewegte. Alles an Karl schwang. Geronimo strahlte, tanzte auf Karl zu und hopste. Auch Angelita freute sich, tanzte auf die beiden zu und sie tanzten zu dritt. Dann nahm Angelita Karl bei der Hand. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie das tat, überraschte ihn. Mit aller erdenklicher Behutsamkeit fasste auch Karl nach ihrer Hand, nach der anderen mit seinen gichtigen, knotigen Fingern. Zunächst hatte er große Mühe, sich auf den Takt einzulassen. Nichts an seinen Bewegungen verriet, dass er ein musikalischer Mensch war. Doch Angelita verstärkte den Druck ihrer Hände und führte ihn. Er hielt das Mädchen fest und sie schwebten dahin, ihre Arme um seinen Hals, und die Erinnerung an Isabel wirbelte durch seinen Kopf. Und Geronimo fasste sich selbst an den Händen und drehte sich um sich selbst und alle im Raum wurden schöner. Und das Licht wurde heller und alles war da. Und es stimmt natürlich, was Marc Aurel geschrieben hat, dass die Lebenskunst der Kunst des Ringens ähnlicher ist als der Tanzkunst. Aber es stimmt nicht immer. Als die Gelegenheit sich geboten hätte, unterließ es Karl, Angelitas Unterarm zu küssen. Er wusste, dass er in diesem Moment feuchte Lippen hatte und dass seine Hässlichkeit besonders abstach von der Schönheit des Mädchens. Er ließ auch die Möglichkeit verstreichen, Angelita an den Hüften zu fassen, sie hochzustemmen und sich mit dem hochgestemmten Mädchen zu drehen. Er hatte gute Gründe, es nicht zu tun. Aber er sah die Möglichkeit deutlich. Und er sah es stattfinden. Er trug einen weißen Anzug und alle jubelten ihm zu. Angelita kippte ein wenig nach vorne und mit dem nackten Brustbein berührte sie seine Nase ganz leicht. Dann sagte sie, »Sie sind ja gar nicht so ein Stockfisch, wie ich gedacht hatte, lieber, sehr verehrter Herr Carlos.« »Dann hätten wir das also auch geklärt«, antwortete er lapidar mit einem versteckten Lächeln. »Wissen Sie, ich tanze so gern«, fuhr sie fort. »Und ich halte auch viel aus, wenn ich tanze. Zu Hause, bevor ich mich mit Honza auf den Weg gemacht habe, habe ich mich manchmal mitten im Trubel in eine Ecke gelegt und geschlafen, und später habe ich weiter getanzt. Dein Bruder scheint diese Dinge weniger zu vermissen. Ja, das ist so, das ist ein empfindlicher Punkt.« In diesem Moment ließ Honza die Melodie auslaufen, mit der Anschlagshand brachte er die Saiten der Gitarre zur Ruhe, wie jemand für die Geliebte die Bettdecke glatt streicht. Angelita drängte sich kurz an Karl, er wusste nicht, ob aus Herzlichkeit oder weil es Teil der Bewegung war, mit der sie sich von ihm löste. Sidla Quetzal beendete das Stück mit einem längeren Schütteln des Tambourins, Takt und Rhythmus zerfielen zu einem konturlosen Rasseln, die Ordnung war zerstört, der Tanz vorbei. Einem Betrunkenen fiel eine irdene Schale aus der Hand. Er starrte erschrocken auf die Scherben, die am Boden schaukelten. Sein Gesicht war von lebloser Glätte. Zuletzt packte Karl der Übermut, er nahm Angelita in den Arm, dass sie rot anlief und schließlich froh war, dem Arm wieder zu entkommen. Dann lachten beide. Und Karl wusste, dass er ungeschickt gewesen war, aber er freute sich trotzdem. »Mir ist schwindelig«, sagte er. »Mir auch«, sagte sie. Das Mädchen glühte von der Anstrengung und vom Glück, das sie tanzend in sich erzeugt hatte, wie ein Alchemist Gold erzeugt. Ein Kochmus und ein Schuster Schuhe. Dieses Glück war sichtbar als etwas Reales, etwas, das zuvor nicht dagewesen war, wirklicher als ein geworfener Stein. Das alles kam Karl erstaunlich vor. Das Stimmengewirr schien sich im nächsten Moment zu steigern. Sidla Quetzal sagte etwas zu Honza. Auf Karl machte es den Eindruck, es bestehe ein Einverständnis zwischen den beiden. Man konnte regelrecht sehen, wie Honza sich den Worten der Frau entgegenbog. Er lächelte schüchtern und das Blut stieg ihm in die Ohren. Sein Gesicht wirkte verdutzt. Es kam Karl verständlich vor. Sidla Quetzal ging weg. Unmittelbar darauf sagte Honza, er mache eine Pause. Dann ging auch er weg. Karl hörte es tuscheln, die amerikanische Magd habe zum Cargo gesagt, sie wolle ihm die Augenklappe zeigen, die der Mann im Mond trage. Die Leute lachten, als sei da jemand nicht ganz richtig im Kopf. Karl vernahm das Tuscheln und Lachen wie aus weiter Ferne. Und das nächste war, dass er beim Kamin stand, ein wenig glücklich nach längerer Zeit. Er hatte ein Lachen gesehen aufgrund von Dingen, die er ein Leben lang vernachlässigt hatte. Und das Lachen hatte sich trotzdem eingestellt an einem frühen Abend im September. Warum? Das soll ihm jemand erklären. Weil er verhindern wollte, dass ihm das Erlebnis vom Trubel verwischt wurde, beschloss er, zu Bett zu gehen. Mit langsam abflauendem Herzklopfen wandte er sich zur Tür. Er merkte wieder, dass er betrunken war. Kann auch sein, er hatte Fieber. Vielleicht kehrte das Fieber zurück. Nicht sehr stark, aber es genügte, dass Karl Erschöpfung empfand. Ihm fiel ein, dass sie bei Morgengrauen weiterreiten wollten. Da kam der Wirt, und der Wirt sagte, er habe Karl beim Tanzen zugesehen. Er sagte es mit einem feinen Lächeln und sprach Karl ein Lob aus. Karl sei unverwüstlich. Und wieder dieses feine Lächeln. Karl sagte ziemlich kalt mit brüchiger Stimme, wie man sich an das hält, was man weiß, hält man sich an das, was man mag. Auch an die eigenen Töchter? Auf diese Frage wusste Karl keine Antwort. Er wurde kreidebleich vor Ärger und Scham. Sein Unterkiefer erreichte den äußersten Punkt, den zu erreichen ihm möglich war. Zusätzlich beugte Karl sich vor und fixierte den Wirt mit stechenden Augen. »Was will der Blödmann?« Der Wirt legte die Hand an das im Gürtel steckende Messer. Doch eine andere Hand nahm das Messer weg. Der Wirt ließ es sich gefallen. Mit düsterer Kraft fuhr er fort. »Es wäre taktvoller, den eigenen Töchtern nicht in aller Öffentlichkeit an die Brüste zu greifen.« Der Wirt schaute herausfordernd. Karl fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Er sagte sich, es wäre besser, jetzt nicht wütend zu werden. Da wurde er sofort wütend, denn er erinnerte sich, wie oft er zum Trottel gemacht worden war, von den Fürsten und Päpsten, denen er sich trotzdem verpflichtet gefühlt hatte. Es fiel ihm alles wieder ein. Soll sie der Kuckuck! Er packte den Wirt am Ärmel, und in diesem Augenblick begann der Wirt zu lachen, laut und hämisch. Alle sahen hin. Schlagartig verstummte der Saal. Was ist da los? Was soll das werden? Niemand rührte sich. Nur der Wirt lachte weiter, laut und böse. Und Karl gab dem Wirt einen Faustschlag, mit der Folge, dass der Wirt rücklings über einen Tisch fiel. Das Blut, das dem Wirt aus der Nase in den Mund lief, spuckte er Karl mitten ins Gesicht. Die beiden stürzten aufeinander los und gingen zu Boden. Der Wirt verlor sofort seine Mütze. Die beiden Männer rollten gegen zurückweichende Hocker, gegen zurückweichende Beine quer durch den Schankraum. Karl staunte über die Schnelligkeit, mit der sich alles vollzog. Wie zwei kämpfende Kater. 10-mal waren sie schon übereinander gerollt und alles war voller Blut. Karl hörte das Schnaufen des Wirts und das dumpfe Geräusch der Schläge. Er hörte, wie seine Schulterkugel in der Gelenkpfanne knirschte, als der Wirt ihm den Arm verdrehte. Das tat so weh, dass er alle Scheu verlor und den Wirt in den Oberschenkel biss. Er wusste nicht, wie es zuging, aber dann rollten sie wieder über den Fußboden, es fehlte nicht viel, und sie wären ins Kaminfeuer gestürzt. Karl hörte Rufe. »Gib's ihm! Fahr zur Hölle!« Der Wirt brachte irgendwie sein Knie hoch, sie flogen auseinander. Karl sprang auf die Beine, der Wirt warf einen Krug. Dann begann wieder das Kreisen der Bilder, hineingemischt in die derben Schuhe der Leute und einige nackte, schmutzige Füße. Ein blondes Mädchen, nicht älter als 5 Jahre, nutzte die Aufregung, um sich verstohlen die Mütze des Wirts in die Schürzentasche zu schieben. Karl sah das Mädchen unter einem der Tische, und dann sah er sich mit Angelita tanzen, und für diesen Moment kehrte sogar das Glück zurück. Er dachte, es ist unwiderruflich vorbei. »Herr, erlöse mich!« »Herr, erlöse mich?« Er wusste nicht, ob er das wirklich gesagt hatte, denn jetzt war es Morgen. Er lag im Bett, froh, noch am Leben zu sein. Ihm war ganz trübe. So hatte er sich gefühlt nach seiner ersten Nacht in Juste, im Übergang zwischen Schlaf und Wachsein, kaum mehr wissend, wer er war. Er hatte gedacht, er müsse nur ausschlafen, dann werde es ihm wieder einfallen. Aber es fiel ihm nicht ein. Auch jetzt auf seinem schmählichen Strohlager hätte er gerne weitergeschlafen. Aus dem Innenhof hörte er das Quietschen der Wasserpumpe. Mit Mühe öffnete er die Augen. Sein rechtes Auge war zugeschwollen und mit dem linken sah er verschwommen. Das wenige Licht, das ihm ins Bewusstsein sickerte, ließ ihn annehmen, dass es noch ziemlich dunkel war. Oder schlechtes Wetter? Möglicherweise nass. Er hörte den Wind im Gebälk. Doch für einen Blick aus dem Fenster hatte er nicht die nötige Kraft. Warum sich quälen? Das Bett ist der einzige richtige Ort. Die Welt sieht am besten aus mit der Decke über dem Kopf. Es half, dass er einige Glaubenssätze der ihm teuren Religion murmelte. Trotzdem brauchte er längere Zeit, um ganz zu sich zu kommen. Als es ihm endlich gelungen war, sich im Bett aufzurichten, tastete er sich oberflächlich ab. Er wollte feststellen, ob gröbere Beschädigungen vorlagen. Es kam ihm nicht so vor. Nur die Augen waren verklebt. Nach mehrmaligem Gähnen sah er besser. Nun erkannte er, dass Angelita und Geronimo im Zimmer saßen, das Mädchen auf dem Hocker neben dem Bett, der Junge auf der Kommode rechts der Tür. Beide schauten erschrocken. »Ah, ihr seid es«, sagte er. Und dann, oh mein Gott. Angelita hielt ihm eine Strafpredigt. Ihre Stimme kam zuerst von weit her, wie aus einer anderen Welt, näherte sich und war plötzlich unmittelbar neben ihm. Sie sagte, er sei ein Narr, sich prügeln. Ob seine Mutter ihm das beigebracht habe, ob die lange Reise zu diesem Zweck und so weiter. Sie wusch ihm Gesicht und Oberkörper mit Essig. Sie sagte, noch während er geschlafen habe, habe sie ihm unter den Augen Blutegel angesetzt. Die Blutegel hätten die Blutergüsse großteils weggesaugt. Der Rest sei gestockt. Er schaue furchtbar aus. Sie spritzte ihm Wasser ins Gesicht. Während Angelita mit ihm schimpfte, machte Jeronimo einige ungeschickte Versuche, die Stimmung aufzuheitern. Daran merkte Karl, dass die Sorge auf den Jungen übergriff. Entgegen seiner Gewohnheit berichtete Jeronimo nicht, was ihn beschäftigte, sondern machte Späße, wofür er kein Talent besaß. Schließlich erkannte auch Jeronimo die Sinnlosigkeit seiner Bemühungen und nachdem er einige Sekunden geschwiegen hatte, sagte er in vorwurfsvollem Ton, »Senor, der Schwindlige hat gesagt, wenn die Großen schlafen, müssen die Kleinen wachen.« »Danke, vielen Dank«, sagte Karl. »Das Schlimmste haben wir hinter uns. Geht mir sicher gleich besser. Jetzt geht es aufwärts.« Während er das sagte, loderten in seinem Kopf die Schmerzen. Er verzog das Gesicht zur Grimasse, er schämte sich für die Prügelei. Und um die Sache möglichst schnell vergessen zu machen, wandte er sich an Jeronimo. »Geh zu Honsa, er soll alles vorbereiten für die Abfahrt. In einer Stunde brechen wir auf.« Mit einem Sprung war der Junge draußen. Das Mädchen indes blieb in der Kammer, zerstreut und befangen. Karl nahm an, ihre Befangenheit habe mit dem Tanz am Vorabend zu tun. War er ihr tatsächlich zu nahe gekommen? Schwer vorstellbar. Aber ganz ausschließen wollte er es nicht. Er betrachtete sie, diesen für 3 Minuten im Arm gehaltenen, atmenden Menschen. Ihr Gesicht war ungewöhnlich düster, mit etwas Bangem in den Augen. Er fragte sie, ob die Abreise sie nicht freue. Da brach sie in Tränen aus und sagte, »Honsa will, dass ich hier bleibe.« Es war das erste Mal seit der Begegnung am Galgenberg, dass er Angelita weinen sah. Es machte auf ihn einen sonderbaren, tiefen Eindruck. Sie hielt den Kopf gesenkt und von der Nase fielen große Tropfen in ihren Schoß. »Hierbleiben? Warum auf einmal das?«, fragte Karl. »Man tauscht, was man hat, Senior.« Sie sprach schluchzend mit niedergeschlagenen Augen. »Menschen wie uns wird nichts geschenkt. Honsa bekommt den Greif, und wenn er den Greif nach Burgos bringt, erhält er dort das Heimatrecht.« »So ein Quatsch«, platzte es aus Karl heraus. »Wenn ich's Ihnen doch ausdrücklich sage, Senior. Das Heimatrecht in Burgos, davon träumt Honsa, seit er ein Kind ist. Er glaubt, dass es seine Chance ist. Er glaubt, wenn er die Gänsefüße los ist, gibt es für ihn kein Halten mehr.« Und nun heulte sie so sehr, dass es sie schüttelte. Das ganze Elend ihrer Existenz brach aus ihr heraus. Ganz zuletzt, mit halb erstickter Stimme, presste sie heraus, »Honsa wird es retten, mich wird es vernichten.« Nach diesen Worten rannte sie aus dem Zimmer und er hörte ihr Poltern auf der Treppe. Dieser Aufenthalt stand wahrlich unter einem schlechten Stern. Anstalten, sich vom Bett zu erheben, machte Karl nicht. Aber am weiteren Fortgang der Dinge nahm er insofern teil, als er auf die Stimmen horchte, die wenig später aus dem Innenhof zu ihm heraufdrangen. »Ich würde mich gerne um Sie kümmern.« Es war die Stimme des Wirts an Angelita gerichtet, die kalt erwiderte. »Ich war immer am besten dran, wenn kein Mann meinte, sich um mich kümmern zu müssen.«
»Ja, Senorita, das mag zutreffen für die Zeit, bevor Sie Ihr Dorf verlassen haben, aber unterwegs? Es ist ein unsicheres Land.
Unterwegs habe ich meinen Bruder.«
»Sie bräuchten Ihren Bruder nicht, wenn er Sie an einen besseren Ort geführt hätte als diesen hier.«
»Wir fahren auch gemeinsam wieder weg.«
»Er sagt, er habe andere Pläne. Und da wäre es geraten, lieber möchte ich in einem Fuchsloch zugrunde gehen, als mit Ihnen in einem Palast leben.
Ich würde ein Irrenhaus einem Leben neben Ihnen vorziehen.«
»Senorita, was Sie sagen, ist unüberlegt. Schlafen Sie einmal darüber. Sie wissen, Ihr Bruder und Sie wären dann ganze und geachtete Menschen.«
»Ich will nicht.«
»Warum?«
»Weil ich nicht will, weil es mich gruselt.« Im nächsten Moment hörte man Jeronimo rufen. »Finger weg! Oder ich schieße Ihnen ein Loch in die Mütze!« Karl vernahm das wilde, unheimliche Lachen des Wirts. Unmittelbar darauf schaltete sich Honsa in das Gespräch ein. Er sagte, »Überleg es dir, Angelita, bitte. Ich bleibe in der Nähe. Ich hätte einen Hof in der Gegend von Burgos oder in der Gegend von Valladolid. Ich sehe einmal jährlich nach dem Rechten. Zu Hause müsstest du wie bisher die Grobheiten unserer Brüder und der Nachbarn einstecken. Also mach dir rasch Gedanken. Bitte, Honser, lass uns weiterreisen. Nein, verzeih, Angelita, sei mir bitte nicht böse, es ist ein grausames Leben. Ich kann das Angebot nicht einfach übergehen, ich weiß keinen anderen Ausweg. Und wenn ihr euch näher kennenlernt, näher kennenlernen? Ich will ihm so unbekannt bleiben wie möglich. Der zieht mir einen Ring durch die Nase und bindet mich fest hinterm Haus. Er sagt, er werde dich auf Händen tragen. Stimmt's, Senor?
Es ist die lautere Wahrheit, sagte der Wirt.
Was er sagt, zählt nicht ein Bruchteil von dem, was ich sehe. Ich werde mich doch nicht mit Gewalt in ein solches Leben pressen lassen. Ich würde mich wehren, Honsa. Ich würde bis zur Bewusstlosigkeit kämpfen. Aber so weit wird es doch hoffentlich, Gott sei Dank, nicht kommen, ja? Nein, Angelita, deine Angst ist ganz umsonst. Sei vernünftig und habe keine solche Angst. Wenn es schwierig werden sollte, so hast du ja mich. Oder denkst du etwa, dass ich ein Schuft bin? Bei Gott nicht. Honsa, bitte, es gibt hier keinen, der so viel wert ist wie du. Keinen. Also mach dich nicht abhängig von ihm. Erinnerst du dich nicht an das, was Mama gesagt hat? Ergreift jede Gelegenheit. Ich erinnere mich. Und was soll ich jetzt tun? Was soll ich deiner Meinung nach tun? Wo ich so nahe dran bin? Lässt du mich jetzt einfach im Stich? Es entstand eine Pause. Dann sagte sie, ja. Diese Antwort kam schnörkellos, so kurz und knapp, dass man sich nicht einmal getraut hätte zuzustimmen. Es war dann vorerst kein weiteres Gespräch mehr zu hören. Auf Karl machte es den Eindruck, als würde das Mädchen sich niemals umstimmen lassen. Nun hing es davon ab, ob ihr Bruder sie zwingen wollte. Das weckte in Karl einige unbequeme Gedanken, denn dieser Mensch war auch er oft gewesen. Aber wenn man die Sache nüchtern sah, mit einer gewissen persönlichen Aufrichtigkeit, so musste man zu dem Schluss kommen, dass seine von ihm teils mehrfach verheirateten Schwestern und Töchter wenig Gutes erfahren hatten. Das führte Karl in tiefere Klüfte seines Lebens. Und während er weiter auf dem Strohsack lag, trat ihm das Bild seiner flämischen Tochter vor Augen, Margarete, dieses lebhafte, eigensinnige Mädchen, das er 11-jährig nach Italien gegeben und 14-jährig verheiratet hatte mit einem Medici, dem illegitimen Sohn eines Papstes. Wenige Monate nach der Hochzeit war der Medici von einem Verwandten niedergemacht worden. Und das Mädchen hatte offenen Widerstand geleistet, als Karl sie umgehend ein zweites Mal verheiraten wollte, mit dem 14-jährigen Sohn eines anderen Papstes. Unwillkürlich verzog Karl das Gesicht in Erinnerung an einen Brief, den ihm die 15-Jährige geschrieben hatte, wenige Wochen nach der zweiten Heirat. Sie wolle mit dem Jungen nichts zu tun haben, er sei hässlich, klein, roh und schmutzig. In Gedanken hatte er später oft, wenn ihm jemand nicht ins Gesicht passte, diese Adjektivreihe wiederholt. Brutto, piccolo, rozzo e sporco. Margarete hatte ihn in Juste besuchen wollen. Er hatte ihr die Bitte abgeschlagen. Auch seine jüngste Tochter, Juana, die Regentin, hatte ihn in Juste besuchen wollen, er hatte ihr die Bitte abgeschlagen. Seine nicht vorhandene Gesundheit beiseite gelassen, er war wirklich ein Wrack, mehr als es irgendwer wusste. Diese Dinge dachte er nicht, er empfand sie als etwas, das in ihm steckte. Warum? Warum wollte er seine Gedanken nicht denken? Er hatte so eine lausige Ahnung. Vielleicht fiel es ihm einfach schwer, sich mit sich selbst abzufinden. Vielleicht fiel es ihm einfach schwer, sich einzugestehen, dass auch er oft nicht mehr gewesen war als das. Brutto, piccolo, rozzo e sporco. Womöglich scheute er deshalb vor seinen Gedanken zurück. Nicht nachdenken, ermahnte er sich. Ich fange immer an zu schwitzen, wenn ich nachdenke. Dann bekomme ich diesen Nachdenkmief. Er schnaufte. Dann horchte er. Offenbar war die Sonne durchgekommen. Wenn die Sonne schien, zogen die Dachbalken sich zusammen und es knackte, dass man glaubte, das ganze Haus sei ein Uhrwerk. Das versetzte ihn in Unruhe, weil er wusste, dass er bald sterben würde. Vom Stiegenhaus vernahm er Schritte, es knarrte laut und die Stimme Honsas stieß einen Fluch aus. Somit blieb ohnehin keine Zeit für weitere Betrachtungen. Nicht, dass es sonderlich darauf ankam. Das Klopfen an der Tür erfolgte zuerst zaghaft, beim zweiten Mal etwas kräftiger. Karl ließ einige Sekunden verstreichen, ehe er den Klopfenden hereinbat. Ohne Verbeugung stellte sich Honsa in die Mitte der Kammer, mit dieser herausfordernden Haltung, die zu sagen schien, ich lasse mich nicht unterkriegen. So war er Karl begegnet, als es um die Frage gegangen war, wer Karl nach Laredo bringen werde. Und diese herausfordernde Haltung war keineswegs Pose. Es wäre vielleicht Pose gewesen bei einem jungen Mann aus gutem Hause, der beleidigt worden war. Doch hier hatte seit Generationen mühsam im Zaum gehaltene Wut einen Körper und einen Gesichtsausdruck geformt, der zwischenzeitlich gemildert wurde durch Verstellung, aber fester Bestandteil war der Personen beim Schlafengehen und beim Aufwachen, zu Hause und auf offenem Feld, wenn sich weit und breit kein anderer Mensch in der Nähe befand. Damit Honsa sich ein wenig abkühlte, wies Karl auf den Schemel beim Fenster. Der junge Mann gehorchte, ging hinüber und setzte sich. Der Frage nach dem Befinden, die Karl mit einem Achselzucken abtat, ließ Honsa einige verlegene Bemerkungen folgen. Er sagte, weiß der Kuckuck was, und dann schilderte er mit nüchternen Worten, dass alle seine Schwester gern hätten, wohin sie auch komme, bei ihm sei es anders. Überall, wo er sich länger als einen Tag aufhalte, ziehe er Missbilligung auf sich. Karl sagte lapidar, das sei wohl so, er selbst sei auch nirgends beliebt. Übergangslos sprach Honsa davon, ein Kagot zu sein, sei ein hundertfaches Missgeschick. Man sei Verlierer von Geburt, die schlimmste Art, ein Verlierer sein zu müssen, auf erzwungene Weise. Angeblich habe der Schöpfer aller Dinge es so gewollt. Auf diese angeblich von Gott gegebene Ordnung berufen sich immer diejenigen, die für sich einen Vorteil erwarten. Doch Gott kennt keine Ordnung, er kennt nur sich selbst. Das ist Ordnung genug. Dieser Fuhrmann war ein eigenartiger Kerl, aber nicht unsympathisch. Und zu Zeiten sprach er recht vernünftig mit dem scharfen Blick des Außenseiters. So erfasste er auch seine Lage ganz richtig, als er sagte, unter dem Zeichen des Gänsefußes müsse er sich ein Leben lang am Rand der Gesellschaft herumdrücken, an dunklen Plätzen, die mehr Gefahren böten als Möglichkeiten. So hätten Karl und er einander kennengelernt. Einer wie er stehe nur im Mittelpunkt, wenn er ausgepeitscht werde. Und jetzt, Senior, ich fühle mich verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass ich einige Dinge in die Wege geleitet habe.
Ja?
Ja. Sie wissen selber, Senior, dass Angelita nun einmal in ein Alter gekommen ist und dass der Wirt ein Auge auf sie geworfen hat. Deshalb habe ich mir gedacht...
Du hast was gedacht?
Naja, ich weiß nicht, Senior, sagte er mit einem plötzlich ganz verlorenen Blick. Ich hätte gehofft, dass Sie vermitteln können. Angelita will nicht und ich bin ganz durcheinander. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Das macht es so schwierig. Damit er Honsa besser sehen konnte, richtete Karl sich im Bett ein wenig auf. In den Augen des jungen Mannes war ein sonderbares Flackern, eine Erregung, die ihn im nächsten Moment zittern ließ wie einen Kranken. Und da verblüffte er Karl wieder, indem er sagte, »Ich will frei sein, Senior. Ich will umherfahren. Auch in einer Welt voller Scheiße will ich umherfahren. Jeder Mensch will etwas erreichen. Jeder Mensch will auf seine Art einen Unterschied machen. Aber man lässt mich nicht.«
Matthias Brandt mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Bundeskanzler Scholz stellt heute im Bundestag die Vertrauensfrage. Mit diesem Schritt soll nach dem Bruch der Ampelkoalition der Weg zu Neuwahlen geebnet werden. Georg Schwarte in Berlin erklärt, wie das Ganze ablaufen soll.
Heute um 13 Uhr will Olaf Scholz in einer gut 20-minütigen Rede seine Motive für die Vertrauensfrage darlegen. Es folgt eine gut zweistündige Aussprache im Bundestag, in der mutmaßlich auch alle Spitzenkandidaten für die vorgezogene Bundestagswahl das Wort ergreifen werden. Sollte dem Kanzler wie erwartet in der dann folgenden namentlichen Abstimmung das Vertrauen der Mehrheit entzogen werden, wird Scholz im Anschluss den Bundespräsidenten bitten, das Parlament aufzulösen. Bundespräsident Steinmeier muss dann den Bundestag innerhalb von 21 Tagen auflösen und Neuwahlen ansetzen. Die sind bereits für den 23. Februar vorgesehen. Die rot-grüne Minderheitsregierung bleibt bis dahin geschäftsführend im Amt, ist aber nach den Worten von Regierungssprecher Hebestreit